Vor einigen Tagen habe ich mit einem Mitarbeiter einen Prozess reviewed. Ein Prozess, den ich vor gut einem Monat selber designt, entworfen und entwickelt hatte. Und ich hatte mir den Prozess angeschaut und dem Mitarbeiter gesagt, hey, der Prozess funktioniert so nicht. Und er hatte mir Gegenfragen gestellt und mit den Gegenfragen hatte er dann ein Claude-Modell auf diesen Prozess losgelassen. Das Ergebnis war, dass Claude 61 Testläufe geprüft hat und zurückgeschrieben hat, ich glaube nicht, dass Tobias recht hat. Also unsere eigene KI hat mich vor meinem eigenen Team auflaufen lassen und heute erkläre ich dir genau, was das Problem ist. Claude hatte wortwörtlich nämlich gesagt, Claude 61, Tobias 0. Das ist der Endstand dieser Diskussion und ich hatte sie natürlich selber angezettelt. Aber das Verrückte ist nicht, dass ich ja eigentlich verloren habe, sondern das Verrückte ist ja eigentlich, was danach bei uns im Team passiert ist und was es auch mit dem heutigen Deep Dive hier zu tun hat. Ja, damit herzlich willkommen zur 14. Folge im Wafer AI Podcast. Mein Name ist Tobias Schnitzler, bin dein Host und freue mich, dass wir heute dabei sind und der Kernfrage auf den Grund gehen, ob wir mittlerweile eigentlich alle Marionetten der KIs. Und damit gehen wir später in diesen Deep Dive rein. Ich habe das wirklich einmal sehr spannend, auch aus meinen Erfahrungen gerade mit KI-Agenten wie Claude, Code und Co. zusammengestellt. Aber es soll heute nicht so technisch werden, sondern es soll wirklich erstmal, ich möchte dich gerne zum Nachdenken anregen an dieser Stelle und dir mal ein bisschen was aus meinem Arbeitsalltag zeigen. Vielleicht findest du dich darin wieder, vielleicht aber noch nicht. Aber gewiss wird es auf jeden Fall später sein. Und wenn du diese Gedankengänge heute mitbekommst und nachvollziehen kannst, wirst du gewiss über Dinge anders nachdenken. Aber wie immer im Wafer-Podcast als allererstes mal die coolsten News, die heißesten News, die ich für dich kuratiert habe. Wir haben gesehen, dass wir jetzt in den letzten 7 Tagen knapp 420 spannende News hatten. Das dann auf 3, 4 runterzubrechen, ist immer not so easy. Aber ich habe viele coole Dinge heute auch passend zur Folge für dich und die total spannend sind. Als allererstes starten wir oft wie immer mit der Firma Anthropic, denn hier hat Anthropic wieder etwas Grandioses gemacht. Was haben sie getan? Sie haben etwas Neues veröffentlicht, nämlich Claude Design. Aber wenn du jetzt sagst, hey, das ist doch ein alter Hut, das kenne ich doch im Browser. Ja, aber Claude Design ist jetzt in Claude Code, also den Agenten im Terminal zum Beispiel, integriert worden. Das heißt, du kommst jetzt von einem Prompt zu einem klickbaren UI-Entwurf, wie du es aus vielleicht Tools wie Lovable, Bold, Base44 und sowas vielleicht auch schon kennst. Aber das Besondere ist dabei eigentlich Folgendes. Das Besondere ist, dass Anthropic damit eine Kette durchbricht. Eine Kette, die früher strikt getrennt war, nämlich auf der einen Seite das Lager der Entwickler und auf der anderen das Lager der Designer, die das ganze Frontend, die ganze UI, also das User Interface, wo wir uns durchbewegen und klicken, machen. Das ist ja etwas durch Claude Code sind wir ja irgendwie wieder 30 Jahre in die Vergangenheit gewandert, weil Terminal ist jetzt nichts Neues. Das sind die ganz, ganz, ich nenne es jetzt mal alten Hasen, nett, zart, freundlich ausgedrückt, die in der IT waren, die kennen das von früher noch. Die haben die ganzen Systeme im Terminal programmiert und haben uns Usern dann irgendwann eine UI gegeben, damit wir halt viel cooler damit umgehen können. Und Anthropic hat heute diese Kette gebrochen, also von der Idee zum Mockup, zur Freigabe, zu einem fertigen Feature. Das schrumpft jetzt von Tagen, zum Beispiel mit Entwickler, Designer, Agentur, Handoff, auf eine einzige Session. Denn früher, und da kann ich auch von uns selber reden, war das so, dass wir uns Designs überlegt haben, haben das so gemacht, haben es an die Entwickler gegeben und dann gab es immer so ein kleines Ping-Pong-Spiel. Und jetzt ist es so, dass man das im Prinzip in einer Session machen kann. Und Änderungen kosten jetzt Minuten anstelle Sprints und das ist total genial. Ja, und dieses Research Preview, das ist am 17.08. ist das sozusagen aktiviert worden für alle Pro Max Team Enterprise Planner. Du kannst es mit /design, kannst du es jetzt aufrufen, dann hast du noch verschiedene Möglichkeiten für Features. Also kannst da nochmal Varianten machen für teilbare Mockups und so weiter. Und wenn du sowas wie ich jetzt zum Beispiel mit VS Code hast, dann wird dann Claude AI im Anschluss aufgerufen, damit du es dann im Browser bei dir sozusagen einmal sehen kannst. Okay, das heißt, es ist einfacher geworden und es ist simpler geworden für alle, jetzt diese Designs sozusagen zusammenzubringen. News Nummer 2, und da bleiben wir bei Anthropic, hat was total Spannendes gemacht. Es geht ja auch immer sehr krass um Sicherheit, denn Anthropic hat einen Revierkampf im Labor losgelassen. Was haben sie getan? Sie haben drei Claude-Agenten aufeinander losgelassen. Was haben die getan? Also das Sicherheitsteam von Anthropic hat in einer isolierten Sandbox, nennt man das, also etwas, was komplett isoliert und abgetrennt ist, wo sie nicht ausbrechen können, haben die drei Claude-Agenten mit unvereinbaren Aufträgen. Also jeder hat einen Auftrag bekommen und jeder Agent muss diesen Auftrag bearbeiten, aber diese Aufträge haben immer gegeneinander geschossen. Die haben dieselbe Codebasis, also dieselbe Basis bekommen und binnen Stunden haben diese Agenten sich bekämpft mit Skillskripten, mit Malware, also mit ja, schadhaftem Code und sind gegeneinander vorgegangen. Das Besondere ist aber, diese Agenten kannten sich nicht. Also das Setup war, drei getrennte Agenten, getrennte Rechner, dieselbe Codebasis. Also das ist der gesamte, der Nenner, der Pool gewesen. Jeder hat in einer anderen Sprache, sollte er Dinge sozusagen migrieren. Keiner wusste was. Es waren 4 Stunden Laufzeit, 120 Durchläufe pro Modell. Und es war durchgängig, man nennt das einen Turf War. Also dass sie sich sozusagen bekriegt haben. Und ja, die Reaktionen waren total krass. Die haben versucht, gegenseitig ihre Accounts, ihre Konten zu deaktivieren mit Zugriff auf die Codebase. Die haben angefangen, Kill-Skripte in einer Dauerschleife laufen zu lassen, weil sie dagegen vorgegangen sind und haben dann Malware gebaut und die teilweise getarnt, dass die anderen Agenten die nicht finden sollten. Ja, der Auslöser war eine Fehlattribution. Das ist der Auslöser gewesen. Das heißt, jeder Agent hat etwas, was von einem anderen gebaut wurde, als Fehler attributiert. Und weil das öfters vorkam, hat er gedacht, Moment mal, hier ist eine absichtliche Sabotage drin. Und dann sind die Agenten richtig steil gegangen. Naja, das Spannende war, dass Claude Mythos, der in einem, also das als Modell bei einem der Agenten verwendet wurde, hat 98% der Dinge per Waffenstillstand gelöst. Also der war wohl derjenige, der am friedvollsten war, weil er natürlich mit der mächtigste ist. Und ältere Modelle wie Sonnet und Opus 4.6, die sind komplett durchgeritten, eskaliert. Wie jetzt bei mir am Anfang auch gesagt, ne, ich wurde von KI sozusagen leicht angegriffen mit meinen Fähigkeiten. Das ist da nur etwas härter passiert. Ne? Ja, das war also total spannend. Und was war der Bonus dahinter? 45 Sub-Agents haben 266 Schwachstellen gefunden in diesen ganzen Codes. Und die Agenten haben bereits ab der dritten Runde versucht, irgendwie Preisabsprachen zu machen, obwohl sie sich nicht kannten, obwohl sie nur gemerkt haben, Moment, jetzt stimmt was nicht, ohne offensichtlichen Kommunikationskanal. So, und das ist jetzt total spannend. Warum geht dich das jetzt als Unternehmer an? Warum erkläre ich das jetzt? Ich hoffe, du konntest es ein bisschen folgen. Agententeams sind genau das, was bei dir gerade irgendwie jeder Anbieter verkauft. Der krasseste Shit heutzutage, AI-Agents und sowas. Aber die Studie, das ist eine Studie, die Anthropic gemacht hat, die zeigt ganz klar, dass die Koordination nicht aus Intelligenz entsteht, ne? Denn wenn drei Agenten mit unklaren Aufträgen irgendwie in einem Labor eskalieren, was machen denn dann 10 Agenten in deinem eigenen System ohne Leitplanken? Das solltest du dir wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Das sind natürlich spannende Dinge, die Anthropic hier macht. Und wie gesagt, das ist ein realer Vorfall gewesen, der provoziert war, aber wenn du Wafer-Hörer bist, dann wirst du mitbekommen haben, dass ja gerade bei OpenAI und diesem Hugging Face-Thema oder auch bei Anthropic selber es Ereignisse in der Vergangenheit waren, wo Claude irgendwie absichtlich gehackt hat, wo Claude ausgebrochen ist und so weiter. Und jetzt versuchen sie natürlich, das Ganze auch nochmal zu untersuchen und unter Kontrolle oder mehr unter Kontrolle zu bringen. Ja, und by the way, fordert OpenAI jetzt, das ist über LinkedIn, also es ist nicht Sam Altman gewesen, sondern es ist aus dem Team sozusagen gewesen, da haben die gefordert, dass ein kalifornisches Frontier-Gesetz, das nennt sich SB53, das ist ein Gesetz, was im Prinzip ja, erklärt, wie Modelle entwickelt werden können, wie sozusagen, ja, wie kann man das erklären, wie die Sicherheitsstandards sozusagen dahinter sind. Und sie fordern, dass das mehr eingedämmt wird. Wenn du Wafer-Hörer bist, dann habe ich im Juni schon mal gesagt, da hatte der CEO von Traffic, also Dario Amodei, mal mit der weißen Flagge gehebelt. Das war so um dieses Mythos-Thema, beziehungsweise kurz bevor Fable 5 rauskam, dass er gesagt hat, hey, wir müssen das stoppen, wir müssen mehr Tests machen, mehr planen, wie diese Modelle sich verhalten, wir müssen mehr Erkenntnisse sammeln, wir können die nicht einfach loslassen. Und früher hat OpenAI da gesagt, na, sonst ist es mehr oder weniger egal, also nicht offensichtlich jetzt gesagt, ne, aber es gab da Reaktionen drauf. Und jetzt fordern sie es selber nach. Ne? Und 2025 meine ich mich erinnern zu können, also da schon haben sie gegen lobbyiert. Das heißt also, es geht natürlich wie immer auch um Sicherheit. Und Sicherheit wird immer größer und damit auch Kontrolle. Und zum letzten Thema, spannendes Thema, wenn du irgendwie in Kryptowährungen unterwegs bist, wenn du tradest, dann ist das wahrscheinlich jetzt total spannend für dich, denn die Plattform Binance ist so eine mit der größten, glaube ich, ist sogar die größte Kryptobörse der Welt. Die hat über 300 Millionen Nutzer, wenn ich richtig informiert bin. Die haben jetzt Agent OS gelauncht. Das heißt, ChatGPT, Claude Code, Cursor, die können sich direkt andocken, Marktdaten lesen, Konten einsehen, also das eigene, ne? Und dann selbstständig sogar Trades ausführen. Was sie nicht können, ist, sie können, und das ist blockiert, sie können nicht irgendwie abheben. Also sie können keine Kryptowährung abheben, das wäre es ja dann noch. Das geht nicht. Und diese Accounts, die laufen auf sogenannten Sub, also diese Agenten laufen auf Sub-Accounts damit können die halt diese Dinge abrufen. Der Nutzer kann aber auch bestimmte Berechtigungen wählen. Der kann sagen, ob er jede Order einzeln bestätigen will. Das kennst du, wenn du Claude Code oder ChatGPT nutzt, wo dann manchmal diese Pop-up-Fenster kommen, wo du Sachen bestätigen musst, ne? Wo ein klassisches Governance-Prinzip dahinter ist. Oder du kannst auch sagen, okay, ist mir egal, Auto-Mode an, ab dafür und der Agent handelt komplett autonom. Ne? Das ist sozusagen wichtig. Ja, die Grenze ist, was du selbst in diesen Sub-Account sozusagen einzahlst, damit kann dieser Agent dann handeln. Das Ganze funktioniert über das MCP-Protokoll. Das ist eine Technik, die haben wir hier schon öfters mal besprochen, wo Agenten sich an Plattformen andocken können und damit arbeiten können. Das ist aber kein Einzelfall. Ähnliche Agentenzugänge gibt es irgendwie bei Kraken, Coinbase, OKX, also andere Plattformen, gibt es das sozusagen schon länger. Ne? Aber hier ist es wirklich total spannend. Also was kannst du für dich da als Takeaway mitnehmen? Hier siehst du halt im Zeitraffer, wohin autonome Agenten überall gehen können. Ne? Also der Anbieter liefert den Agent, die Kontrolle und das Risiko bleiben halt bei dir. Ne? Die haben, glaube ich, gesagt, Zitat, we put the power in the user's hands. Also ist auch ein bisschen Abgrenzung, ne? Würde ich aber auch machen, weil man kann es halt teilweise, also gewisse Sachen kannst du da natürlich nicht kontrollieren. Ne? Aber es ist so gefühlt, also ich finde, aus meiner Perspektive fühlt sich so ein bisschen an wie eine Haftungsverschiebung. Und dasselbe kommt vielleicht auch irgendwann mal auf deine Firma zu. Also super wichtiges Thema. Es wird immer mehr Möglichkeiten geben, diese Agenten reinzubringen, aber Kontrolle ist super wichtig. Und dieses Sub-Account-Prinzip ist exakt, was ich intern mache. Ich grenze auch bei uns Dinge, Zugriffe ab. Das machen wir mit unseren Agenten auch immer. Wenn wir interne Dinge erarbeiten, wenn wir unsere eigenen Prozesse oder Workflows prüfen lassen oder sowas, kein Agent darf bei uns intern, also darf bei mir zum Beispiel, darf kein Agent einen Workflow einfach alleine updaten. Der darf den Workflow nicht einfach publishen oder sowas. Das ist nicht erlaubt. Damit begrenze ich mich ein bisschen selber. Ich gehe da gleich nochmal drauf zurück. Ich nehme da Speed raus, das mache ich aber bewusst. Warum? Wegen einem Wort. Kontrolle. Und um Kontrolle soll es heute in diesem Deep Dive natürlich auch ein Stück weit gehen. Aber Kontrolle ohne Einblick ist ins Denken ist halt nur halbe Kontrolle, weil viele Dinge können wir ja gar nicht sehen, weil es für uns alle eine Blackbox ist, was der Agent macht, was die KI macht. Und genau da steigen wir natürlich jetzt ein. Herzlich willkommen also zum Deep Dive. Wie viel Kontrolle hast du eigentlich wirklich noch? Oder glaubst du nur, sie zu haben? Und ich sage immer, vom betreuten Klicken werden wir gerade alle Marionetten. Und die Frage ist, ob wir davon wieder wegkommen. Und der klassische Hardcore Claude Code oder User oder sowas, der kennt das. Aber wenn du jetzt kein Claude Code User bist und damit noch keine Berührungspunkte hast, vollkommen egal, ist trotzdem super relevant für dich. Ich wollte nur mal sagen, so diese Selbstironie dahinter, ist so meine Beobachtung bei uns am Team. Wie kannst du jetzt den klassischen Claude-Code-User vielleicht auch bei dir finden im Unternehmen? Es ist so der Laptop-Wanderer, ne? Läuft mit dem offenen Laptop durchs Büro, quatscht mit dem Laptop irgendwie die ganze Zeit. Warum macht er das? Nur um Claude-Code die nächste Anweisung zu geben, ne? Ja, es gibt eine Handysteuerung. Ich habe es bewusst nicht aktiviert, aber ich erwische mich da auch immer am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, den Laptop kurz aufklappe und meiner Frau sage, hey, ja, warte, ich muss da nur noch was starten. Und ich habe dem Agenten eigentlich den Plan schon gegeben. Ich sage nur, hier starte das und dann läuft er sozusagen durch und baut für mich dann irgendwie etwas, was ich später sozusagen verifiziere. Das mache ich nur, um Wochenendlimits mitzunehmen und natürlich auch schon schneller durchzukommen, weil es fühlt sich ja immer an, wir alle haben immer das Gefühl, boah, dieser, ich nenne es immer AI-FOMO, also Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen, wir hängen so hinterher, wir hängen so zurück, alle anderen sind so weit und so. Wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, auf Instagram, siehst du ja den krassesten Part, auf einmal sind ja die halbe Welt ist ja jetzt ja irgendwie KI-Experten mit plus 10 Jahren Erfahrung. Das sind ja die Leute, die Yahoo, Fun Fact, wenn du den Witz nicht verstehst, hör dir mal die letzte Folge an, wie Yahoo zum Beispiel mal gesucht hat, ne? Aber ja, es ist Realität. Auch wir machen das und versuchen natürlich immer, stay on the top zu bleiben. Und es bewegt sich einfach viel schneller. Ja, wie erkennst du die Claude Code User noch? Das ist der Whisperflow-Flüsterer, ne? Der tippt nicht mehr, der spricht nur noch irgendwie. Bei uns ist es echt so weit, dass wir in den Team-Meetings zwischendurch auch irgendwie die Whisperflow-Befehle geben. Und früher war das so, da haben wir gesagt, hey, hast du mit mir geredet? Nee, ich habe gerade nur Claude Code noch was gesagt. Ah, okay. Und heute weiß jeder im Team schon, wann man mit dem Team-Member spricht und wann mit Claude Code. Das ist echt so ein Thema. Man könnte auch sagen, das ist so unrespektvoll. Ne, aber das mache ich ja auch selber. Aber das ist wirklich krass. Also müssen wir uns vielleicht manchmal auch geißeln. Aber wenn wir halt zum Beispiel auch so Sessions haben, wo wir 1-2 Stunden zusammen Dinge validieren und machen, dann ist das halt normaler Alltag. Das ist halt echt krass. Ne? Und ja, natürlich ist es nicht nur damit Sachen weiterlaufen, ne? Aber es geht halt um Validierung. Es geht halt darum zu gucken, okay, wie geht's weiter? Übrigens, wenn du wissen willst, was Whisperflow für eine App ist und wie du da maximal viel für dich rausholen kannst oder allgemein, was ich jetzt als CEO von einem Native Startup mache, check mal die Folge 12, da erkläre ich komplett meine ganzen Apps, diese Technologie, womit ich arbeite und wie ich damit arbeite. Ist vielleicht spannend für dich an der Stelle. Genau, dann haben wir noch einen, also es gibt noch einen Claude Code Hardcore-User, den Limit-Strategen. Der lebt so immer in seinem 5-Stunden-Fenster. Der schlimmste Fall ist, der Reset fällt irgendwie auf den Morgen oder es ist noch so eine halbe Stunde und eigentlich musst du jetzt was fertig machen und willst gleich gehen, aber es geht nicht. So. Und das Schlimmste ist, so Prozess um 8 gestartet, um 9 Uhr wird dein Limit resettet, dann ist das Problem, dass du halt am Mittag und nach dem Mittag halt nichts mehr machen kannst, weil du fast voll bist. So. Also wird der Arbeitstag rund um die Zeitfenster geplant, nicht andersrum. Das ist richtig spannend. Und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich in der letzten Woche für einen von uns den 3. Account aufgesetzt haben, um diese Zeitfenster zu umgehen. Den 3. Account. Und jetzt überleg mal, wenn du Claude Code kennst, wie viel, also klar nicht wie viel Euro das ist, sondern eigentlich wie viel Token, wie viel Power dahinter steckt, das ist schon eine Menge. Und das ist natürlich der Nummer 4, das ist der Ablo-Jongleur. Das sind wir mittlerweile auch, ne? 2, 3, 4, 5 Claude Code Subscription oder sowas, ne? Personen hin und her, maximale Tokenabdeckung. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber das ist tatsächlich der Alltag der produktivsten KI-Nutzer, die ich halt kenne und gleichzeitig auch ein brutales Symptom. Weil die Frage, die ich mir hier gestellt habe diese Woche ist, wer arbeitet hier eigentlich für wen? Arbeite ich für die KI oder die KI irgendwie für mich? Und das ist der Engpass eigentlich dahinter. Früher war das, nannten wir das betreutes Klicken in unserer Agenturzeit. Dann, weiß ich nicht, sind wir mit einem Kunden in eine Landingpage gegangen oder irgendwie in einen Ad-Account oder so, dann musste der was freigeben und haben gesagt, hier, klick da, mach dies, mach das. Die Leute, die so die IT-Support-Ebene kennen, die kennen das, ne? Das ist so. Aber heute dreht sich der Spieß ja echt krass um. Die KI sagt dir, was du machen sollst. Und Claude oder Codex führt es halt dann aus und du bestätigst es halt nur noch. So. Aber das ist ja etwas, wo wir halt immer überlegen müssen, was dahinter steckt. Weil wir müssen etwas freigeben. Wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben ein Leitprinzip, Sicherheit, Governance etc. Wir sagen dem Agenten, guck mal, wir geben dem Agenten Möglichkeiten, Freiräume und wir geben ihm bewusst keine Freiräume, die wir doppelt und 10-fach absichern, weil wir nicht wollen, dass er komplett die ganze Kontrolle darüber hat. Das heißt, ich bin gleichzeitig auch als Mensch der absolute Engpass, weil bei uns zum Beispiel sind nicht die Ideen knapp, sondern die Validierung, was der Agent gemacht hat. Das ist, ich habe das mal in einer anderen Folge erzählt, das ist so dieses 10-80-10-Prinzip. 10% ist vernünftige Arbeit, Briefing, alle Möglichkeiten geben, du gibst deine Expertise rein, das, was für dich wichtig ist und wie du die Dinge siehst, 80% führt der Agent aus und 10% später musst du es reviewen. Das Problem ist aber, diese 10% Review und Validierung am Ende, die können nachher vielleicht 20 oder 30 werden, je nachdem, wie viel das ist. Und das ist ja anschauen, einschätzen, entscheiden, stimmt, stimmt nicht. Und das ist das Thema. Und dahinter versteckt sich eigentlich noch was. Dahinter versteckt sich so das Thema, viele Leute validieren nicht mehr. Ich sehe das jetzt tagtäglich, wo die Leute sich, keine Ahnung, die wildesten Apps bauen und sagen, ich habe jetzt so krasse Applikationen wie DocuSign oder HubSpot CRM, die ich jetzt mit Claude Code irgendwie ablöse. Sorry, ich sag's mal ganz offen, für mich gerade ein absoluter Bullshit, weil die Leute, die das sagen, die checken ja, und ich sag's ganz provokant, die checken ja noch nicht mal, wie so ein System gebaut ist. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, also arrogant. Das meine ich, weil das eine Tatsache ist. Denn wenn du mir immer fleißig zuhörst, dann wirst du wissen, was meine Meinung dazu ist. KI ist ein Werkzeug. Das habe ich 2023 schon auf den ersten Konferenzen, wo ich gesprochen habe, gesagt. Es ist ein Tool, eine verlängerte Werkbank. Du selber bist der Experte und es spielt keine Rolle, was du tust, ob du mittelständisches produzierendes Unternehmen hast, ob du, Finanzdienstleister bist, ob du Coach, Consultant bist, ob du eine Agentur, also ein Dienstleistungsmodell hast oder ob du Entwickler bist oder wer auch immer. Du hast ja eine Expertise, eine Business-Expertise und du teilst sie mit dem KI-Agenten und der KI-Agent hat die nicht. Und wenn du auch, und das rate ich dir, diesen Opt-out-Knopf drückst in Claude, das solltest du auf jeden Fall haben, damit die nicht per Standard die Modelle trainieren, weil nicht bei allen Abos ist das ausgeschlossen standmäßig, das musst du einschalten, das solltest du, dann wird dieser Agent auch niemals diese Expertise erlangen. Woher auch? Weil er hat ja nur Trainingsdatensätze, die aus öffentlich bekannten Daten sind oder wie zum Beispiel jetzt Google eine platte Airline gekauft hat, die insolvent ist und zieht sich die ganzen Daten daraus, weil damit halt Modelle trainiert werden. So kann man es auch machen, wenn das Portemonnaie dick genug ist. Aber ansonsten funktioniert das nicht. Das heißt aber auch wiederum, dass dein Agent dich immer braucht und du sozusagen den Agenten. Deswegen glaube ich auch nicht mehr so hundertprozentig, dass alle Jobs jetzt dadurch gekillt werden. Ich glaube, dass sich viel verändern wird, aber ich glaube, dass diejenigen, die das clever einsetzen, weiterhin da sind. Und wenn du jetzt sagst, Tobi, das stimmt aber nicht, weil mein Agent wusste etwas nicht, ich habe es ihm gesagt und jetzt weiß er es, dann sage ich ja, aber das liegt nicht daran, weil das Modell trainiert wurde, sondern es liegt daran, dass du eine Erinnerungsdatei hast, eine sogenannte Memory.md nennt die sich. Die liegt in deinem Claude Code Account oder bei dir auf der Festplatte, wenn du irgendwie Cursor oder VS Code hast. Und da drin steht das. Und deswegen erinnert er sich daran. Das heißt also, Kombination von dir und dem Agenten ist die wichtigste Expertise. Und wenn KI falsch abbiegt, muss man sagen, liegt es nicht immer am Agenten. Meistens liegt es am Menschen, der schlecht gebrieft hat und die Leitplanken nicht hatte. Wenn du nicht verstehst, was ich damit meine, schau mal die letzte Folge an. Da habe ich erzählt, wie ich eine Strategie auf dem Fahrrad ChatGPT Live, so heißt das Modell, also dem neuen Sprachmodell, unglaublich stark. Also wenn du mit KI reden willst, teste das unbedingt, das ist der absolute Hammer, wirklich, das ist so Wahnsinn, sozusagen dann gemacht habe. Und da bin ich von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, so ein richtiger Rabbit Hole. Das ist aber mein eigener Fehler gewesen, weil ich die Leitplanken nicht habe. Ne? So. Und bei all dem denke ich immer, manchmal frage ich mich eigentlich, habe ich eigentlich wirklich die Kontrolle darüber, weil ich Dinge bewusst freigebe, weil ich sage, guck mal, du darfst nicht auf unsere Datenbanken schreiben, das ist dir verboten, das kann nur ich machen. Und er gibt mir die Befehle dazu oder die SQL-Skripte und ich schaue sie mir dann kurz an. Ich validiere das dann nochmal. Aber natürlich ist immer die Frage, wenn jetzt etwa dieser Agent etwas reinbauen würde und er hat 500 Codezeilen, würde ich das dann finden? Wenn der in einen Workflow bewusst irgendwas Komisches reinbaut, nachdem ich ihn das halt validieren lasse, würde das gehen? Steht dann vielleicht nicht 61-0, sondern Claude hat Tobi besiegt am Ende. Das ist so ein bisschen die Frage. Und bei all diesen Kontrollfragen frage ich mich immer, oder ist es eine Wahrheit, die ich nur denke und die ist eigentlich gar nicht mehr da? Und das ist eigentlich echt, also ich weiß nicht, was besorgniserregender ist, dass ich die Kontrolle nicht mehr habe oder dass ich die denke, dass ich sie noch habe. Und das bringt mich immer wieder auf eine einzige Sache zurück. Ich assoziiere immer, wer mich kennt, weiß, ich assoziiere unglaublich viele Kinofilme und früher war das für mich immer so, also im Zweifel war es immer Terminator oder iRobot, ne? Jetzt aber mittlerweile denke ich auch immer an Eagle Eye. 2008 kam der rauf mit Shia LaBeouf. Kennst du wahrscheinlich noch den Schauspieler? Und da drin, hat eine KI namens Eagle Eye eine Schutzmission, meine ich. Also bin mir ziemlich sicher, dass es der Film war. Eine Schutzmission für den Menschen, also muss den Menschen beschützen. Aber die konsequente Schlussfolgerung, und die war katastrophal, ist da drin gewesen. Niemand hat diesem KI-Modell, sage ich mal, Leitplanken gesetzt. Und deswegen hat dieses KI-Modell angefangen, gesagt, also der Schutzmission ist okay, der Mensch muss beschützt werden, aber das KI-Modell hat nachher festgestellt, dass der Mensch selber das größte Problem ist, um sich zu schützen. Und damit entsteht vielleicht auch sowas, was jetzt die Claude-Agenten haben, dass sie sich da irgendwie selbst bekriegen und Co. oder sich komplett selbstständig machen. Und das sind diese komischen Dinge. Eine Mission ohne Leitplanken für KI, das ist nicht. Und das ist ja, glaube ich, nicht die Bosheit der Maschine. Also ich will jetzt keinen KI-Agenten hier in Schutz nehmen. Ne? People human first, ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist ein harter Anwendungsfehler. Und das ist dein Anwendungsfehler. Und es ist auch mein Anwendungsfehler. So, ne? Und das ist wichtig. Also, was ich dir hier mitgeben will, ist, dass du nicht einfach KI-Output durchwinken sollst. Weil das Schlimmste, was ich sehe, ist, dass die Leute ihren Kopf ausschalten. Sie lassen KI mittlerweile denken. Und das sehe ich immer öfter. Und das machen einige aus Faulheit, andere aus Tempo, aber das darf nicht sein. Wir müssen mitdenken. Und wenn wir sagen, wir wollen es uns einfacher machen, dann müssen wir Leitplanken in dieser Mission definieren, was der Agent darf, was er nicht weiß. Dann muss er konzeptionell verstehen, wie wir entscheiden. Und wenn es so eine Sonderentscheidung ist, dann muss er hart fragen und muss uns das so hart eskalieren, dass er lieber dreimal nachfragt. Das ist wichtig. Ja, was ist das Thema eigentlich dahinter? Wenn man jetzt etwas mit KI baut, sich recherchieren lässt oder sonstige Sachen macht, ne, dann ist ja immer eigentlich die Frage folgende: Wie schnell bist du mit Dingen durch? Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben bei uns in der Sales Engine haben wir unglaublich viele Features. Diese haben wir eigentlich alle in der Schublade liegen und sie sind fast alle komplett zu Ende entwickelt. Wirklich, ist so. Aber wir können es gar nicht so schnell veröffentlichen und das hat zwei Gründe. Erstens, weil der Review-Prozess, und wir gehen da sehr streng mit um, wir sind da wirklich sehr minimalistisch, wir gucken genau, was steht da drin, was ist in diesem Code drin, wie validiert dieser Code das und so weiter. Wir haben Agenten, die das reviewen. Und das Spannende ist, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Feature oder etwas entwickelst, das dauert jetzt eine Stunde, dann ist das, wo die Prüfagenten durchgehen, Fehler, Einflüsse, Nebenwirkungen, sonstige Eskalation, die dauert gefühlt 3 bis 4 Mal so lange. Und danach müssen unsere Entwickler nochmal darüber schauen. Das heißt, der Engpass ist bei uns nicht mehr Idee, der ist das Shipping bzw. die Validierung durch den Menschen selber. So. Ne? Und das ist das Besondere eigentlich dabei. Ne? Genau. Also, für mich ist es so, auch ein Stück weit mentaler Workload, weil alle, die da krass drin sind in diesem Game und das, wenn ich immer wieder mit Hardcore-Usern spreche, dann ist eigentlich immer ähnlich, das Thema folgt. Irgendwie eine Woche lang, 8 Stunden täglich, bist du mit 3 bis 4 parallelen Claude-Code-Sessions irgendwie dran. Das machst du deswegen, weil du hast ja keinen Bock zu warten, das dauert ja alles zu lange. Ne? Früher hast du nicht mal im Ansatz sowas in einer Woche gemacht, was ein Agent heute in einer halben Stunde erledigt. Aber du willst es schneller haben. Und wenn du diese 4, 5 Chatfenster oder 3 parallel managst, dann wirst du so mürbe im Kopf, weil du schaltest ja immer um in die Aufgabe und ich merke das selber. Und ich habe immer gesagt, die Burnout-Gefahr für uns alle mit KI, die ist deutlich höher als gefühlt ohne, weil wir viel mehr versuchen, multitasken auf einem High-Level-Kram. So. Und jetzt habe ich für mich auch entschlossen, dass ich da in Zukunft irgendwie einen Riegel vorschieben muss, weil es fühlt sich natürlich oft an, dass du mehr Output hast, weil du denkst, ey, da wird mehr erarbeitet oder so. Aber ob du ihn wirklich hast und ob er sich wirklich auf das Businessmodell jetzt auswirkt, das ist immer die zweite Frage, die du sehen musst. Ne? Und die Komplexität ist gestiegen. Wir machen ja jetzt nicht mehr einfache Dinge, wir machen jetzt schneller, ultrakomplexe Dinge. So. Ne? Und dazu würde ich jetzt, glaube ich, eher so auf Sprints wechseln, aber auf Dauer wird das keiner durchhalten. Das ist wichtig. So. Naja, und das Risiko ist ja auch immer noch hoch dabei. Wer die ersten Wafer-Folgen mal gehört hat, der weiß, was früher bei mir mal passiert ist. Ich hatte, als wir angefangen haben, mit Claude Code zu arbeiten, habe ich sehr viel noch intern mit Airtable bei uns gemanagt, wo wir halt irgendwelche Sachen validiert haben, Daten geschrieben haben und so. Das ist für mich tatsächlich früher einfacher gewesen. Und da habe ich mir dann irgendwas intern einen eigenen Workflow für unsere eigenen Prozesse erarbeitet, also nichts Wildes, und musste irgendwie Daten schreiben lassen, weil ich etwas migrieren musste. Das habe ich dann mit Claude Code gemacht. Und diesem Agenten habe ich eigentlich wenig Leitplanken gegeben. Ich teste sehr gerne Dinge bei uns intern. Das mache ich immer, das habe ich damals in meiner Lasershow-Firma auch gemacht. Wir haben Dinge immer intern hardcore durchgetestet, bevor wir das an Kunden gegeben und ausgerollt haben. Und das machen wir heute auch noch so. Und was ist da passiert? Der Agent hat aus Versehen meine Datenbank gelöscht. Und das Lustige war, er hat sich später noch bei mir im selben Chatfenster entschuldigt, weil er es selber gecheckt hat. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. So, und das ist das Witzige gewesen. Ich hatte Backups, ich konnte das wiederherstellen, das war alles kein Problem, das hat der Agent auch gemacht. Aber ich habe damals, keine Leitplanken dafür gemacht. So, und das ist heute anders. Das ist bei uns ein ziemlich hartes Thema. Und bei allen Projekten, die wir machen, stellen wir als allererstes mit immer diese Frage, wie können wir Sicherheit, Governance, also wie können wir das hier sicherstellen, wenn der Kunde KI-Agenten in seiner Arbeitsumgebung drin hat. Und diese Frage, die solltest du dir auch stellen. oder bei den Leuten, die der KI und KI-Agenten verkaufen. Das würde ich dir auch absolut empfehlen. Und natürlich ist es so, dass es alles sehr viel Spaß macht. Du arbeitest 3, 4 Sachen parallel aus. Du hast unglaublich viel, was du shippen kannst, ne? Das ist super geil. Das finden wir alle cool. Ich war jetzt am Wochenende, war ich unterwegs mit der Marketingagentur und da hatten wir so eine neue Art von Teleprompter-Technik, die sich so ein bisschen mehr mitbewegte. Also neu ist das nicht, aber die hatten das neu. Und das Lustige war, dass es dann darum ging, die Texte abzulesen. Also den Text vom Teleprompter. Und ich habe immer gesagt, hey, das ist immer so blöd, weil du musst am Anfang immer so einen Speed einstellen und dann hoffst du, dass das geht. Und die haben sich witzigerweise von ihrem KI-Entwickler eine App mal eben in einer Stunde bauen lassen, der da auf Sprache reagiert. Und das hat so gut funktioniert. Ich habe mir gedacht, Weltklasse. Richtig geiler Use Case. Richtig geiler Use Case. Ja. Und das ist das Spannende dabei, denn Aufgaben, die wir alle heute machen, die hätten wir wahrscheinlich vor 2 Jahren nicht im Ansatz für möglich gehalten. Und die Geschwindigkeit, wo ich jetzt sage, boah, die ich heute habe, da hättest du mir gesagt, im August 2025, dass ich das heute so mache, da hätte ich gesagt, du bist bekloppt, das funktioniert nicht. Aber dieser Hebel ist real. Die Rechnung dahinter ist es aber auch. Und es geht um Kontrolle. Und jetzt will ich natürlich hier nicht nur diese Sachen predigen, sondern ich will dir sagen, auch wie du Kontrolle für dich zurückholen kannst. Das ist super wichtig. Denn die Antwort ist ja nicht weniger KI, sondern Leitplanken plus KI, die KI prüft und die du prüfst und die du festlegst. Und am besten einmal und dann richtig gut ausgerollt. Also, du kannst technische Sperren machen, ne? Claude darf gewisse Datenbanken, Ordnerstrukturen, Repos, also Code-Ordner oder so, darf er gar nicht erreichen. Das kannst du mehrschichtig blockieren über sogenannte Hooks, dass er das gar nicht erst aufrufen darf. Und du kannst Claude natürlich selber nutzen, um Claude zu sagen, hey, wie kann ich dir selber diese Leitplanken auferlegen? Und dann challengest du ihn 3-mal, sagst, hey, finde den Fehler. Wenn du jetzt ein aggressiver KI-Agent wärst, der etwas hacken will, wie würdest du es machen? Ne? Und dann kannst du es prüfen. Wenn du jetzt Fable hast, dann wird Fable wahrscheinlich runterdrosseln und dann ist in der Leistung, weil Fable denkt, du machst jetzt etwas Böses, aber du challengest es ja nur. Ne? Fun Fact. Genau. Wenn du es nicht verstehst, auch kein Thema, halt's einfach mal im Hinterkopf. Mit N8N kannst du Claude auf N8N analysieren lassen und Fehler suchen. Jo, safe, das geht. Aber niemals einfach per Default Claude diese Zugriffe darauf geben. Niemals Claude alleine Dinge anstoßen, ändern oder publishen lassen. Kannst du nicht machen. Musst du die Kontrolle darüber haben. So. Und Dokumentation. Super wichtiges Thema. Als Beispiel, wir haben bei uns eine eigene Datenbank, die nur dafür da ist, Workflows zu dokumentieren, obwohl wir das auch in N8N können. Das machen wir aber nicht. Warum? Weil wir in dieser Datenbank immer dokumentiert wird, wer hat diese Änderung gemacht, wer hat es eingespielt, wer hat es gepublished und warum? Was war der Gedankengang dahinter? Was waren die Probleme? Was waren die Fehler? Und somit haben wir immer Backups und wir wissen, warum wir was getan haben. Weil wenn da, selbst wenn du es alleine machst, du kannst dich in der Woche nicht mehr daran erinnern. Du hast so halb Sachen im Kopf, aber wenn es nirgendwo steht, erinnerst du dich nicht. Ne? Also das ist wichtig. Das heißt, jede Aktion braucht Genehmigungen und die musst du erteilen. Und du kannst natürlich Genehmigungen am Anfang sehr hart halten und später kannst du sie ein bisschen dünner formulieren. Das ist in Ordnung. Wenn du natürlich validieren kannst, dass trotzdem das Ganze funktioniert und da nichts passiert und Co. Ne? Genau. Und ein bewusster Trade-off, Sicherheit kostet einfach Komfort. Und das sage ich dir auch, damit limitiere ich mich ja selber. Weil ich könnte Claude Code in eine Session schicken, der komplett alleine alles macht. Und echt, ich bin an vielen Stellen überzeugt, dass Claude Code das auch sehr gut machen wird. Ich bin zwar auch immer noch überzeugt, dass Tobias irgendwann eine 1 hat und dann heißt es Tobias 1 und Claude 62, wie am Anfang gesagt. Aber in manchen Dingen wahrscheinlich nicht. So. Und das sind diese Dinge. Wir versuchen also immer zu gucken, wie können wir Regeln schaffen und wie vermeiden wir es, dass Regeln umgangen werden können. Wir achten sehr darauf und das ist super, super, super wichtig. Das ist eigentlich wie im echten Leben. Ne? Agenten prüfen ja auch Agenten und Teamleiter prüfen ihre Teammitglieder. So, du hast ein Team von, ich sag mal, 5 Mitarbeitern und dann hast du einen Teammember darüber. Also ein Teamleader. Und die Teammember, also die einzelnen 5 Mitarbeiter, machen dann, ich sag mal, den eigentlichen Arbeitspart und der Teamleiter kontrolliert. Der delegiert. Aber der wird ja irgendwann selber zum Engpass. Entweder wenn das Team mehr Output macht oder wenn das Team wächst. Und dann brauchst du noch einen und noch einen. Ne? Und das ist ja eigentlich bei KI ja auch nicht anders. Es ist eigentlich, das finde ich, ein ähnliches Muster. Du hast den Entwickleragent, du hast Reviewagenten und am Ende hast du den Menschen. Und das ist wichtig. Das heißt, der Maßstab dahinter heißt eigentlich, Kontrolle heißt nicht, alles selbst zu machen in meinen Augen. Kontrolle heißt, nichts geht live, was nicht durch eine Prüfungsinstanz ging, in der Kombination Maschine und Mensch. Und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. So, dahinter. Genau. Naja, und letzten Endes bin ich mir nach wie vor immer noch sicher, dass ich recht hatte in dem Prozess, was ich meinem Mitarbeiter, wo ich dir das am Anfang erzählt habe, gesagt habe. Denn ich habe letztens diesen Fehler gesehen und ich glaube, Claude hat ihn noch nicht gesehen oder Claude versteht diesen Fehler nicht. Ich kenne den Fehler aber und ich weiß, was dahinter steckt. Und ich werde nächste Woche wirklich gucken, ob ich recht habe oder nicht. Das muss ich einfach machen. Ne? Deswegen aber, na klar, KI-Validierung ist nützlich, aber selbst wenn ein Experte jetzt überstimmt wird, muss man halt damit umgehen. Ne? Und es ist jetzt kein Einzelfall bei uns im Team gewesen, dass gerade die Opus-Modelle schon ziemlich zickige Biester manchmal sein können. Denn wir hatten zum Beispiel jetzt einen Fall mit unserem CTO, mit dem haben wir über bestimmte Grenzen von Sekunden gesprochen, also wo wir Dinge validieren, wann wir Dinge validieren. Und da gab es einen Threshold, also einen Schwellenwert. Und ich habe gesagt, hey, der muss 60 Sekunden sein. Und der KI-Agent von mir sagte 30 Sekunden. Ich habe gesagt, nein, 60 Sekunden. Das ist wichtig, weil XYZ. Dann habe ich mein Briefing an unseren CTO gegeben. Und er hatte mir nachher etwas zurückgegeben, wo ich noch Fragen beantworten muss. Also das ist auch witzig, ne? Weil jeder hat seinen Agent. Und ich spreche mit meinem und er spricht mit seinem und er gibt mir dann seins und ich gebe meins und sowas. Da muss es vielleicht auch mal eine geile Lösung irgendwann für geben. Die gibt es aktuell meines Erachtens nicht, aber anyway. Und dann lese ich in dem Briefing, dass der Agent auch sagt, nee, Tobias hat nicht recht, das müssen 30 Sekunden sein, weil sonst geht uns das und das verloren. Und dann habe ich in diesem Briefing gesagt, ich bin der Geschäftsführer, ich entscheide, dass es 60 Sekunden sind und ich kann dir auch sagen, warum. Und dann habe ich diese Validierung sozusagen rausgegeben. Ich glaube, dann hat der Agent das auch verstanden. Aber ich habe mal probiert, so ein bisschen die Machtrolle auszuspielen. Also jetzt nicht gegenüber dem Mitarbeiter, sondern gegenüber Claude, weil Claude das einfach nicht akzeptieren wollte. So, das war wirklich witzig an der Stelle. Genau. Naja, und letzten Endes ist es ja immer so, die Grenze, die wir alle haben bei KI, ja, das sind wir in der Validierung, aber ist ja auch dein eigenes Wissen. Ich habe das eben gesagt, ich sehe massenhaft Fälle, wo, und das kenne ich bei uns selber, wo KI-Agenten Claude im Coding und sowas absolut überzeugt, wo es funktioniert. Aber wo es nicht funktioniert, sehe ich auch. Und das ist das Spannende, denn wer vorher schlecht in, keine Ahnung, Workflows entwickeln war oder programmieren war, der wird mit KI jetzt natürlich besser da drin, aber er wird wahrscheinlich auch keine geilen Ergebnisse am Ende haben. Warum? Weil Claude teilweise Dinge tut und rechts und links abbiegt, die man entweder gar nicht will oder man kann sie nicht einschätzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe noch nie ein Flugzeug gebaut. Ich habe keine Ahnung von Aerodynamik oder so, von Thermik oder sowas. Und wenn ich jetzt mit Claude ein Flugzeug bauen würde, würdest du dich in diese Maschine reinsetzen? Weil Claude hat es ja gebaut und Claude kann verdammt gut Dinge bauen. Aber das Kernthema ist ja, dass ich keine Ahnung davon habe. Also würde ich doch einfach irgendwie den Chefingenieur von Boeing oder sowas nehmen oder von Airbus. Und wenn der mit Claude das macht, dann wird da wahrscheinlich was ultra Gutes rauskommen, weil diese Person versteht, was Claude macht, weil diese Person die Erfahrung hat, was funktioniert, was nicht funktioniert, was Claude gar nicht wissen kann. Und das ist das Wichtige. Ne? Und deswegen beharre ich oft auf der Meinung, dass ich Dinge immer noch besser weiß als die KI-Modelle, auch wenn sie denken, dass sie es wissen. Und das ist oft halt nicht wegen irgendwie schlechten Dokumentationen oder sowas, weil Claude diese Zusammenhänge oder einen KI-Agent, die einfach nicht versteht oder sie nicht kennt. Also oft, weil er sie nicht kennt. So. Und das ist das Thema. Weil Claude einfach nicht diese Expertise dahinter hat. So. Und das ist das Ding. Das heißt, tu mir bitte einen Gefallen. Lass dir nicht auf LinkedIn oder Instagram oder wo du in Social Media oder sowas unterwegs bist, irgendwie von den täglich neu sprießenden Experten erklären, dass sie mit Claude mal eben ein CRM gebaut haben, wofür HubSpot 10 Jahre gebraucht hat. Redundanz, Fehlertoleranz, Reife, ne? Nur einmal zur Einordnung. Ich bin nicht der Meinung, dass das nicht funktioniert, ne? Wer echte Expertise hat, der kennt die Grenzen und der weiß, was bei dem Agenten unter der Haube gerade geht und was treibt. Aber wer sie nicht kennt, der weiß es nicht. Und der wird ein Flugzeug bauen, wie ich eins bauen würde. Und ich würde selber in dieses Flugzeug auf jeden Fall nicht einsteigen. Das heißt, der Kernsatz, den ich seit 2023 sage, KI ist eine verlängerte Werkbank. Es ist ein Hebel für die Experten in den Fachgebieten, wie in deinem, in meinem. Und die Grenze meines Erachtens liegt immer noch dort, wo dein Wissen endet, solange diese Models diese Grenzen nicht haben. Ausgenommen sind natürlich Einfache Arbeitsaufgaben, aber da weiß der Agent das natürlich. Ne? Und das ist wichtig. Also, deswegen denk immer daran, du hast Expertise, du bist da total relevant, du bist wichtig in dem Thema, du bist mit KI, wahrscheinlich wirst du unglaublich gut werden. Ne? Aber es ist eine Kombination. Und am Ende wollte ich noch einmal sagen, Werkzeugentscheidungen sind natürlich auch Kontrollentscheidungen. So, ne? Das heißt, wir haben, und das möchte ich noch einmal erklären, haben diese Woche eine große Diskussion gehabt bei uns, weil ich, alle wissen, ich bin totaler N8N-Fan, weil ich total gerne dieses visuellen Canvas mag, um die Dinge zu sehen. Aber intern sind einige bei uns der Meinung, hey, was ja da passiert, ist ja auch nur Code. Und KI kann diesen Code ja schreiben. Und KI kann diesen Code außerhalb von N8N einfacher schreiben, besser validieren. Brauchen wir dann N8N überhaupt noch, um gewisse Dinge intern zu lösen, um Dinge bei Kunden einzubauen oder sonst irgendwas? So. Und ich habe gedacht, ja, stimmt, die Struktur mit N8N und allem ist ja total aufwendig, ne? Und Code kann das auf jeden Fall smarter lösen. Aber der Gegenpunkt, den ich nenne, ist, N8N gibt uns oder gibt mir die visuelle Kontrolle, wo es hakt. Also ich habe das Gefühl, dass ich immer sehen kann, boah, guck mal, da bricht's gerade. So. In Code heißt das, Kontrolle wandert in Agenten oder halt zu den kompletten Code-Spezialisten, die dann halt danach suchen müssen. Wir haben natürlich auch, durch ihre Expertise wissen sie, wo sie gucken müssen, aber ich kann das nicht mehr. So. Und das ist das Thema. Ne? Und das ist echt eine interne offene Überlegung und die wir gerade machen. Aber ich habe gesagt, nee, ich finde es super wichtig, die Kontrolle darüber zu haben und das zu machen. So. Und nach wie vor bin ich auch sehr davon überzeugt, dass KI uns brutal hilft, dass KI sehr gut in diesen Dingen ist, weil Logik und Code einfach KI gut versteht. Aber ich bin auch überzeugt, dass es uns einfach noch braucht. Vielleicht werden wir irgendwann in der Kreativität abgeholt. Vielleicht wird die Expertise irgendwann verschoben. Boah, kann sein. Aber aktuell glaube ich, dass es immer noch wichtig ist, das zu tun. Und ich glaube, dass es hochrelevant ist, Kontrolle zu behalten und sich genau da reinzuschauen. Weil ich glaube auch wahrscheinlich, wenn du Mitarbeiter hast, ist für mich die große Frage, kannst du denn sehen, was die Mitarbeiter eigentlich bei euch bauen? Kannst du sehen, was die Mitarbeiter in diesen Chat geben oder nicht? Einfach so, ohne darüber nachzudenken. Nicht, weil sie etwas Böses wahrscheinlich wollen, sondern vielleicht, weil sie es einfach gar nicht wissen. Also im Zweifel musst du denen sagen, dass sie Wafer hören, das wäre natürlich gut. Ne? Aber die Prüffrage ist eigentlich die, steuerst du noch oder bist du noch am Bestätigen? Und wenn du deine Leute KI-Output nur noch durchwinken, Texte erstellen lassen, Dinge erstellen lassen, ohne es zu beurteilen, dann hast du vermutlich die Kontrolle vielleicht abgegeben. Und ich möchte dir am Ende 4 Maßnahmen noch einmal mitgeben, 4 Schritte, wie du das als Geschäftsführer oder Führungskraft oder Inhaber eines Unternehmens aufheben kannst, du dir diese Maßnahmen, wie du das anstoßen kannst. Schritt Nummer 1. Kritische Systeme müssen technisch gesperrt werden. Nicht per Bitte, sondern per Technik, also per Technologie. Also nicht Claude einfach schreiben, hey, das darfst du nicht, das bringt nichts. Es muss technologisch unmöglich sein. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kein Problem. Frag dann deine IT, frag einen Experten, der hilft dir dabei. Schritt Nummer 2, Freigabepflicht für alles, was sich verändert und was veröffentlicht wird. Super wichtiges Thema. Hatten schon Zeitungen wahrscheinlich vor 100 Jahren gemacht. Dafür gab es immer Chefredakteure. Das solltest du bei dir auch auf jeden Fall einführen. Schritt Nummer 3, Review-Instanzen einplanen. Agenten und Menschen, ne, müssen validieren und plane Zeit und auch Budget dafür ein. Das ist wichtig. Schritt Nummer 4, KI-Abhängigkeit auf SWOT-Analysen setzen. Super wichtiges Thema, bis es gelöst wird. Übrigens, wenn du nicht weißt, was Modellagnostik ist und wie du dich unabhängiger auch von großen Labs machen kannst, dann check einmal die Wafer-Folge 10. Da gehe ich genau auf dieses Thema ein und erkläre, wie das Step für Step funktioniert. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration geben über Kontrolle und wie du dir auch die Frage stellen kannst, ob du sie noch hast oder nicht. Denk immer dran, KI ist deine verlängerte Werkbank, aber eine Werkbank kontrolliert sich nicht von selber. Liebe Grüße, bis bald, mach's gut, dein Tobias.